Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Ein neues Smartphone gibt's schon ab 60 Euro und auch das Radiogerät, mit dem Sie jetzt die Kolpingstunde hören, können Sie sich zu einem erschwinglichen Preis neu kaufen, wenn es eines Tages mal kaputt geht. Wir leben eben in einer Wegwerfgesellschaft. Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit dem Radiogerät oder dem Fernseher unterm Arm ins Elektrogeschäft gegangen ist, um zu fragen, ob man das wohl nochmal reparieren kann. Seit einigen Jahren gibt es aber eine regelrechte Gegenbewegung, die sagt, reparieren ist doch allemal besser als wegwerfen. Menschen treffen sich in sogenannten Repair-Cafés, um selbstständig kaputte Dinge wieder auf Vordermann zu bringen. In Rosenheim gibt es sowas auch. Dort läuft das Repair-Café unter der Trägerschaft der örtlichen Kolpingsfamilie. Und das Repair-Café dort bekommt jetzt sogar den Umweltpreis der Stadt Rosenheim. Grund genug, die Initiative heute in der Kolpingstunde vorzustellen. Ich freue mich auf meine Gäste. Da ist zum einen Georg Schmidt, er ist der Initiator und Manager des Repair-Cafés in Rosenheim. Und ebenfalls bei uns im Studio ist Bettina Meyer. Sie ist Buchbindermeisterin und repariert im Repair-Café ehrenamtlich kaputte Bücher. Frau Meyer und Herr Schmidt, herzlich willkommen hier bei uns in der Kolpingstunde. Herr Schmidt, ein neues Radio oder eine neue Hose, die sind ja heutzutage schnell gekauft. Gerade in Zeiten auch des Online-Handels geht das ganz bequem. Wieso sollte ich denn da mein altes Radio nochmal reparieren oder die Hose nochmal flicken lassen oder das Buch neu binden lassen? Wieso eigentlich?
Also unsere Grundidee dieses Repair-Cafés ist ja, weil wir gegen die Wegwerfgesellschaft sind. Darum heißt ja unser Motto, Wegwerfen, Fragezeichen, denkste. Das steht immer als Überschrift über unser Tun. Es ist einfach so, wir wissen ja, dass unwahrscheinlich Müll, sowohl auch bei Lebensmitteln, sind ja tonnenweise, ist eine Mentalität da, dass man wegwirft. Und diese Mentalität wird ja auch noch unterstützt von den Firmen, von der Industrie und so weiter, möglichst viel wegwerfen, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Dieses Konzept des Repair-Cafés, ich glaube, die kommt ursprünglich aber nicht aus Deutschland.
Nein, die kommt aus Holland. Das hat eine Journalistin ins Laufen gebracht und hat gleich voll eingeschlagen und hat sich in Schnelligkeit auch in Deutschland ausgebreitet. Es gibt jetzt schon über 500, 600 Repair-Cafés in Deutschland. Und auch die Idee in Rosenheim hat sich schon verbreitet. Also in Rosenheim selber sind wir das Einzige, aber in Rosenheim und Umgebung, zum Beispiel Tansau, Stephanskirchen, Bruckmühl, Aschau, überall entstanden eigentlich nach uns sehr schnell auch andere Repair-Cafés.
Und was war jetzt in Rosenheim bei Ihnen der Auslöser, sowas zu machen?
Ja, der Auslöser ging über ein gesellschaftspolitisches Forum, in dem ich auch beteiligt bin, zum Beispiel als Vertreter der Stadtteilkirche Rosenheim-Inn, aber dem sich auch Kolping schon beteiligt hat. Und im Rahmen dieser Vortragsreihen, die wir schon seit 2007 durchführen, hatten wir auch ein Thema behandelt, was kostet der Wohlstand? Fragezeichen. Und dazu hatten wir auch einen Referenten eingeladen, Herrn Pech, der ein Referat gehalten hat, einfach auch über die Wegwerfgesellschaft. Und im Rahmen dieses Vortrages haben wir auch bereits über das Repair-Café diskutiert. Der Professor war selber ein Anhänger des Repair-Cafés. Das war im Frühjahr und im Herbst dachten wir, man kann nicht nur reden, sondern muss auch mal Taten folgen lassen. Und dann haben wir an einem Eröffnungsabend diese Idee vorgestellt. Es war schon vorbereitet, wann wir anfangen, wo wir hingehen und dass zum Beispiel Kolping die Trägerschaft übernimmt. An diesem Eröffnungsabend war erstaunlich viele Leute da, bestimmt über 60 Leute. Und da haben sich fast schon 50 Leute dann in die Liste eingeschrieben, wer mitmachen möchte. Da war auch schon Bettina Meyer mit dabei, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Frau Meyer, wie haben Sie es in Erinnerung?
Ja, genau so. Also ich war sowohl bei dem Vortrag als auch dann bei diesem Eröffnungsabend. Ich hatte mir sowas schon überlegt, auch selber ins Leben zu rufen, aber alleine geht nicht. Und nachdem das dann auch zum ähnlichen Zeitpunkt war, war das für mich natürlich keine Frage, dass ich mich da beteilige.
Was hat Sie motiviert, jetzt zu diesem Abend zu gehen damals und was damit auch motiviert, bis heute da mitzumachen?
Meine Probleme mit diesem immer mehr kaufen, kurz behalten, von schlechter Qualität kaufen, dann ist es kaputt, dann muss man es wegschmeißen. Diese kurzen Nutzungsdauer von Dingen, die mit großem Aufwand aber hergestellt werden müssen und Energie brauchen, eine Lieferkette haben und wir sie oft nur wenige Monate oder Jahre benutzen. Und das ist nicht gut für uns und das ist nicht gut für den Planeten und das ist auch nicht gut für die Gesellschaft.
Und waren Sie da erstaunt, dass Sie da mit Ihrer Ansicht gar nicht so alleine dastehen?
Nein, das wusste ich tatsächlich schon, dass es da eine Bewegung gibt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und fand es schön, dass sich da in dem kleinen Städtchen Rosenheim dann doch eine Gruppe gefunden hat, die das dann eben auch umsetzen wollte.
Ja, und wie das Repair Café in Rosenheim dann Wirklichkeit wurde und sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, darüber sprechen wir gleich weiter hier bei uns in der Kolpingstunde.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Ein kaputtes Rad gehört nicht gleich auf den Schrotthaufen und auch den Computerbildschirm. Den kann man ja vielleicht nochmal reparieren. Das ist die einfache Idee, die hinter den Repair-Cafés steckt. In Rosenheim gibt es auch so ein Repair-Café, das von der Kolpingsfamilie getragen wird. Georg Schmidt engagiert sich dort. Er ist der Initiator und Manager des Repair-Cafés in Rosenheim. Und Bettina Meyer, die repariert im Repair-Café ehrenamtlich kaputte Bücher. Beide sind heute meine Gäste und erklären uns, wie das Repair-Café funktioniert. Ja, Herr Schmidt, als der Entschluss feststand, das Repair-Café zu eröffnen, wie ging es denn dann weiter? Gab es da auch Hindernisse, die Sie erstmal überwinden mussten?
Also es war so, dass wir natürlich einen Raum gesucht haben, wo kann man das am besten umsetzen. Und da sind wir fündig geworden in einem der drei Bürgerhäuser Rosenheims, das Bürgerhaus Miteinander in der Lessingstraße. War vorher einmal eine alte Gaststätte und wurde dann für das Bürgerhaus umgebaut. Und das war grundsätzlich ideal für uns, weil eben auch schon ein großer Raum da war. Ebenerdig, man konnte ohne weiteres reinfahren. Die Küche war da für das Café, Toiletten, alles, was man so braucht, die waren da. Und wir wurden dann auch sehr offen aufgenommen in diesem Haus. Die haben sich selber gefreut, dass dadurch auch Leben da in dieses Haus kommt. Und dann ging es sehr schnell, dass auch Kolping die Trägerschaft übernommen hat. Dann haben wir dann auch noch diese schönen Tische, die da schon drin standen, für andere Veranstaltungen noch mit Platten abgedeckt, damit wir die Tische nicht beschädigen. Wir müssen halt jedes Mal, wenn wir anfangen, es läuft ja ab 17 Uhr, aber wir sind meistens schon um 16 Uhr da, um den Raum dann so herzurichten, damit der praktisch, unsere Reparateure praktisch da arbeiten können. Und auch am Eingang, der Empfang muss sitzen, das läuft ja ab wie fast in einer Werkstatt, mit Reparaturauftrag ausfallen, nummerieren. Die Aufträge werden dann an eine Magnetwand geheftet. Also es ging eigentlich dann überraschend reibungslos, aber auch eben mit der tollen Mitarbeiter, dieser Ehrenamtlichen, die am ersten Abend voll mit dabei waren.
Sind die Ehrenamtlichen eigentlich alle bei Kolping?
Nein, die sind nicht alle bei Kolping. Das muss ja auch nicht sein, sondern Kolping ist ja auch eine offene Gesellschaft, eine offene Gruppe. Ich habe jetzt gerade noch mal überschlagen, wir sind ungefähr 30 Leute. Und davon sind ungefähr 12 Leute von Kolping und die anderen Leute kommen einfach mit dazu. Auch so wie Bettina, auch mit ihrem Mann, wenn ich das noch betonen darf. Die ganze Familie beteiligt sich bei uns.
Ist es so ein Mix aus Experten und Freizeittüftlern? Ist es ein Mix oder sind es eher mehr Experten?
Ja, es ist schon ein Mix. Wir sind natürlich sehr froh, dass Bettina zu uns gestoßen ist als wirklich Expertin. Weil da ist was Besonderes. Wir als Repair-Café, bei uns werden auch Bücher repariert. Ich kenne jetzt kein anderes Repair-Café, wo auch Bücher repariert werden. Und das ist dann für uns schon was Besonderes, weil wir damit auch Werbung machen können. Aber sonst haben wir einen bunten Mix von älteren Herren, von Pensionisten, die mal Elektroingenieure waren oder Elektriker, aber auch junge Leute, ne, sind dabei. Das hat uns auch gefreut. Wir haben in Rosenheim die Firma Katrein, da kommen immer ein paar junge Ingenieure, die vielleicht sogar auf dem neuesten Stand sind. Und dann haben wir natürlich auch Leute, die zwar im Grunde genommen Bastler sind, aber das hervorragend verstehen. Zum Beispiel ein Physikprofessor von der Fachhochschule Rosenheim kommt immer. Ein hervorragender Bastler, sage ich jetzt mal, oder vielleicht ist Bastler schon unterbewertet, der ausgezeichnet elektrische Dinge reparieren kann.
Und ich vermute, das wechselt auch mal, es wird mal jemand ausscheiden, dafür kommen wieder neue, oder?
Ja, es kommen immer wieder neue dazu. Wobei, ich sagen muss, so viele Leute, die ausgeschieden sind, haben wir nicht. Aber ich bin ja mit auch verantwortlich für die Pressearbeit und schreibe das immer in Artikel mit rein, dass alle willkommen sind, die einfach mitarbeiten wollen oder einfach mal nur vorbeischauen wollen, mal schnuppern wollen oder einfach mal nur einen Kaffee trinken wollen.
Das heißt, Sie, Herr Schmidt, haben sich so der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit verschrieben?
im Grunde genommen ist das bei mir hängen geblieben und das mache ich auch ganz gern. Ich möchte dann auch vielleicht da betonen, dass wir es vermeiden, dass da irgendein Chef vorne dran steht oder wie man so sagt, ein Vorsitzender, sondern wir machen Teamarbeit. Wir haben so eine Art Steuerungsgruppe, die immer wieder entscheidet, was wieder anfällt, was getan werden kann. Es gibt immer was zu besprechen. Da gehört auch Bettina mit dazu, sodass wir im kleineren Kreis sind dann die Verantwortlichkeiten aufgeteilt.
Über 2 Jahre haben Sie jetzt schon die Erfahrung mit dem Repair-Café gemacht. Was wird so am meisten repariert, kann man das sagen?
Ja, der Schwerpunkt liegt eindeutig auf den elektrischen Sachen. Und da kommt ja alles von Toaster bis hin zur Heckenmaschine und Spielzeug. Und also das ist wirklich ein bunter Kreis, was da auf uns zukommt.
Jetzt könnten Kritiker auch sagen, dass Sie natürlich den Reparaturprofis, die es ja trotzdem noch gibt, oder dem Einzelhandel Konkurrenz machen wollen. Was würden Sie darauf antworten?
Da können wir klar sagen, dass wir denen wirklich keine Konkurrenz machen, weil mit diesen Dingen, mit denen die Leute zu uns kommen, ist der Händler vielleicht sogar froh, wenn er gar nicht damit belästigt wird, weil wir kennen das ja. Ein Händler schaut das Ding an, der sagt kurz und bündig, mein Gott, da zahlen Sie schnell 50 Euro für die Reparatur, kaufen Sie sich doch gleich kein neues. In dieser Richtung kommen auch noch nie irgendwelche Beschwerden.
Ich möchte dazu noch sagen, dass der große Unterschied zu einem Dienstleister, zu einem Bezahlten ist, dass bei uns ja nicht repariert gelassen wird, sondern wir bieten ja nur das Know-how und das Werkzeug an. Das heißt, der Gag beim Repair-Café ist eigentlich, dass man unter Anleitung versucht, es selber zu machen. Dem sind natürlich Grenzen gesetzt, gerade bei den elektrischen Dingen, aber dann muss der Kunde zumindest daneben sitzen. Und das ist eigentlich das Interessante. Da entwickeln sich die interessantesten Gespräche, gerade was in Bezug auf Qualitätsbildung der Besucher. Also wir reden ja nicht nur darüber, dass wir sagen, dass dieses Gerät jetzt diesen und jenen Schaden hat und zu reparieren ist oder nicht oder wie zu reparieren ist oder nicht, sondern auch zum Beispiel, dass es nicht zu reparieren geht, weil oder dass man damit anders umgehen muss, weil dann sonst dieser Schaden entsteht. Und das heißt, diese Bewusstseinsbildung in den Leuten, die zu uns kommen, ist eigentlich auch eine der Hauptaufgaben des Repair-Cafés, meiner Meinung nach.
Also Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Und natürlich, Herr Schmidt, es ist letzten Endes ja auch eine politische Entscheidung. Die Stadt Rosenheim unterstützt Sie nämlich. Mit den Räumlichkeiten haben wir jetzt schon gesagt und ich glaube auch finanziell.
Ja, es gibt ja so einen Fonds der Bürgerhäuser. Das ist ein Bereich, das nennt sich Soziale Stadt. Da steht ein Fonds zur Verfügung für alle Bürgerhäuser. Und in diesem Rahmen haben wir schon Zuschüsse beantragt und auch bekommen. Das ging in erster Linie, dass man zum Beispiel Schränke kaufen konnten. Es sind schon 3 Schränke, wo man das ganze Werkzeug und alles, was man so hat, inzwischen sich angesammelt hat. Und auch Werkzeug, das wir schon gekauft haben, gut verstauen können und auch abschließen können in dem Haus, das ja von vielen anderen Gruppen auch benutzt wird.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde.
Es ist Reparaturwerkstatt und sozialer Treffpunkt in einem, das Repair-Café in Rosenheim. Einmal im Monat findet es statt und meistens bietet dann auch Bettina Meyer ehrenamtlich ihre Dienste an. Sie ist Buchbindermeisterin und versucht, kaputte Bücher zu reparieren. Ja, Frau Meyer, wie stark beschädigt sind denn die Bücher, die Sie im Repair-Café in die Hände bekommen?
Ja, die Klassiker sind einfach, dass der Einband beschädigt ist. Meistens ist der Rücken kaputt. Das heißt, das Buch ist im Falz gerissen. Das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt bei einem Buch, das am meisten benutzt wird. Und das kann man relativ einfach reparieren. Und Tesafilm oder Uhu sind da nicht die richtigen Mittel. Und das versuche ich den Besuchern dann eben auch zu zeigen.
Was nehmen Sie denn für Ihren Werkstisch jetzt mit, um die Bücher zu reparieren?
Das sind Buchbinderleinen in verschiedenen Farben, Karton und Klebstoff. Der Klebstoff ist jetzt beim Repair-Café meistens Dispersionsleim, weil er schneller trocknet. Man kann aber auch Kleister verwenden.
Jetzt ist es ja immerhin Ihr Beruf. Lernen das da auch die Leute dann auch schnell, dass sie es vielleicht auch zu Hause mal selber machen können?
Ich hoffe, dass sie zumindest die Scheu verlieren, es mal zu versuchen mit den richtigen Materialien. Aber vielleicht eben auch einfach diese Bewusstseinsbildung, wie ein Buch, das ist auch ein technisches Produkt, das muss funktionieren und wenn ich es auf eine bestimmte Weise behandle, geht es halt schneller kaputt als eine andere oder dass ich mir auch professionelle Hilfe holen kann.
Mit welchen Büchern kommen die Leute überhaupt bei Ihnen an?
Das meiste sind tatsächlich Kochbücher und Kinderbücher.
Wie kommt das? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Also ich nehme an, Kochbücher sind tatsächlich Sachen, die in der Familie weitergereicht werden und wo die Leute damit leben. Also als Beispiel, es gibt das berühmte bayerische Kochbuch und das kostet, ich sage jetzt einfach mal irgendeinen Preis, 60 Euro neu. Man könnte sich also ein neues kaufen, aber da stehen die ganzen Anmerkungen nicht drin, die man im Laufe von 20, 30 Jahren Benutzung reingeschrieben hat. Das heißt, es ist nicht mehr das gleiche Buch. Das alte Buch hat einen Mehrwert, abgesehen davon, dass man dran hängt. Und bei Kinderbüchern ist es ähnlich. Es ist einmal so, dass die Qualität der Kinderbücher zum Großteil sowohl bindetechnisch wie drucktechnisch sehr nachgelassen hat und viele Leute ihren Kindern oder sogar Enkelkindern Kinderbücher vorlesen möchten, die ihnen selber etwas bedeutet haben in der Kindheit. Und die sind oft vergriffen.
Wenn ich an mein Kochbuch denke, sind da auch Fettspritzer natürlich drin, schon nach ein paar Jahren, oder Rotweinflecken oder sowas. Kann man da auch was machen?
Nein, das geht leider nicht. Was einmal das Papier aufgesogen hat, geht nicht mehr zu entfernen.
Also gibt es auch kein chemisches Mittel oder so?
Ich würde mal sagen, wenn man jetzt einen Restaurator fragen würde, dann wäre das durchaus möglich. Diese Kenntnisse habe ich nicht und es würde auch den Rahmen eines Repair-Cafés völlig sprengen.
Und wenn ich was so mit Tesafilm irgendwie da reingepostet habe, lasse ich es auch lieber drin, oder?
Also das Tesafilm-Problem ist ein mannigfaltiges. Das eine ist, dass Tesafilm einfach für Papier im Buch nicht geeignet ist, weil es das Papier hart macht durch den Plastik, das da drauf ist und das Papier nicht mehr blätterbar ist. Das heißt, es geht einfach die nächste Seite mit raus. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass der Klebstoff des Tesafilms so aggressiv ist, weil er soll ja auf jeder Oberfläche haften, dass er sich mit der Zeit in das Papier frisst und das regelrecht auflöst. Und das heißt, keinen Tesafilm rein, wenn einer drin ist, ihn möglichst schnell und schonend wieder entfernen.
Ab wann würden Sie denn sagen, ist ein Buch dann doch nicht mehr zu reparieren?
Das liegt vor allem daran, wenn das Papier in einer schlechten Qualität ist, also dieser berühmte Papierzerfall eingesetzt hat, mit dem schlechten Papier Anfang des 20. Jahrhunderts, also aus den 20er, 30er Jahren, das sich so bräunlich verfärbt und wenn man es anfasst, nur noch zerbröselt, dann ist Feierabend.
Und hatten Sie sowas schon mal, dass eben jemand mal die Karl-May-Bände vom Urgroßvater mitgebracht hat?
Nicht alle, natürlich, aber ich hatte tatsächlich schon einen Karl May zur Reparatur. Aber das ist beim Repair-Café generell so, dass wir sagen, es ist auf maximal 2 Stücke beschränkt pro Abend und das zweite wird auch erst repariert, wenn das erste fertig ist. Das heißt, auch mit den Trocknungsphasen, die sich bei der Buchbinderei ergeben, ist das eigentlich mit der gesammelten Karl-May-Sammlung nicht möglich.
Aber es gibt eben auch Bücher mit antiquarischem Wert, die bei Ihnen auf dem Tisch landen.
Das würde ich jetzt mal sagen, wobei das nicht mein Hauptaugenmerk ist, sondern mein Hauptaugenmerk ist, ob die Person, die es bringt, dran hängt oder nicht.
Aber die Leute sind dann schon enttäuscht, wenn sie dann doch gehen müssen, weil sie sagen, na, das lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr. Oder wie reagieren die dann?
Ja, es gibt verschiedene Reaktionen. Manche wollen wirklich mich nur fragen, ob es überhaupt möglich ist und sich dann aufgrund meiner Aussage das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Manche suchen sich dann vielleicht einen Spezialisten, der das macht. Und manche sagen, na, das ist es mir jetzt nicht mehr wert. Also es gibt alles Mögliche und es gibt auch welche, die sagen, ja, wenn heute keine Zeit mehr ist, dann komme ich gerne nächsten Monat wieder.
Haben Sie in den letzten 2 Jahren ein besonders schönes Erfolgserlebnis, an das Sie sich immer wieder gerne erinnern?
Mich freut eigentlich, wie ich denke, jeden Reparateur bei uns, wenn das erfolgreich repariert wurde und der Besucher dann so ein Strahlen aufsetzt. Also das ist völlig egal, ob das Radio wieder läuft. Wir haben schon spontane Klatschkonzerte gegeben, weil nach 2 Stunden Reparatur plötzlich ein Ton kam und alle so wuhu. Und genauso ist es bei mir eigentlich auch, wenn jemand dann sagt, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass man das so wieder hinkriegen kann. Und das ist, wie gesagt, völlig egal, ob Radio, Jeans oder eben ein Buch.
Haben Sie ungefähr es im Blick, wie viele Bücher Sie in den letzten 2, 2,5 Jahren gerettet haben? So über den Daumen gepeilt?
Ich würde sagen, vielleicht 2, 3 Dutzend.
Immerhin?
Immerhin. Also es kommt auch nicht jede Veranstaltung jemand, aber manchmal kommen auch 2 oder 3.
Ja, und wer ins Repair-Café geht, der muss sich auch an ein paar feste Regeln halten. Was ich alles beachten muss, wenn ich mein Buch oder mein Radio im Repair-Café reparieren lassen will, das sagen wir Ihnen nach den Kolping-Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde. Nachrichten.
Im Studio ist Manuel Rauch. Grüß Gott. Über 1000 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland waren am letzten Septemberwochenende für 3 Tage in Frankfurt beim Sternenklar-Festival der Kolping-Jugend Deutschland. Aus dem Diözesanverband München und Freising waren über 50 Personen nach Frankfurt gereist. Die Jugendlichen haben sich bei dem Event über Verbandsarbeit ausgetauscht und über die Zukunft Europas diskutiert. In der nächsten Kolpingstunde werden einige Teilnehmer über Sternenklar ausführlich berichten. Knapp 150 politisch interessierte Bürger waren Ende September in das Münchner Ausbildungshotel St. Theresia gekommen, um sich in einem Gespräch über die Positionen der Parteien vor der Landtagswahl zu informieren. Thematisch drehte sich die Veranstaltung des Kolping-Bildungswerkes um die Situation junger Menschen in Bildung und Ausbildung. Politiker von CSU, SPD und Grünen diskutierten darüber, wie die Situation von Jugendlichen bei der Wohnungssuche, in der Ausbildung und bei der Integration verbessert werden kann. 4 Tage lang haben junge Erwachsene Deutschland besser verstehen und kennengelernt. Die Kolping Sommerakademie für Geflüchtete hat wieder Kompetenzen zum eigenständigen Leben an die jungen Menschen vermittelt und so einen wichtigen Beitrag zu deren Integration geleistet. Rund 20 junge Männer und Frauen haben im September verschiedene Seminare besucht. An den 4 Tagen standen die Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche, eine Stadtführung durch München oder Vorträge zum deutschen Ausbildungssystem auf dem Programm. Die jungen Erwachsenen stammten unter anderem aus Afghanistan, dem Kongo und aus Eritrea. Ein Zeltlager nur für junge Erwachsene, das gab es Ende August zum allerersten Mal auf dem Zeltplatz im Leitzachtal. 19 junge Erwachsene zwischen 18 und 32 Jahren verbrachten mit 5 Betreuern eine lustige Zeit mit Spiel, Spaß und wenig Ärger. Das Thema lautete nämlich: Mensch, ärgere dich nicht! Rückblickend waren sich die Teilnehmer des ersten Kolping-Erwachsenen-Zeltlagers einig, dass das Experiment geglückt sei und auch in Zukunft weitergeführt werden soll. Das waren die Kolping-Nachrichten für das Erzbistum München und Freising und die können Sie auch nochmal im Internet nachlesen unter münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Über 900 Repair-Cafés gibt es mittlerweile in 22 Ländern. Auf der ganzen Welt engagieren sich über 13.000 Ehrenamtliche gegen Wegwerfmentalität und damit auch gegen sinnlosen Konsum. Im Rosenheimer Repair-Café sind zurzeit ca. 30 Ehrenamtliche aktiv. 2 davon sind heute meine Gäste. Da ist Georg Schmidt, er ist der Initiator und Manager des Repair-Cafés in Rosenheim. Und ebenfalls bei uns im Studio ist Bettina Meyer, sie ist Buchbindermeisterin und repariert im Repair-Café ehrenamtlich kaputte Bücher. Immer am ersten Donnerstag im Monat ab 17 Uhr. Herr Schmidt, wie ist das? Dann, wenn das Repair-Café öffnet, kann ich da so einfach reinmarschieren oder muss ich einen bestimmten Ablauf beachten?
Ja, der Ablauf muss beachtet werden. Wir hatten sogar ein kleines Plakat. Wenn die Leute reinkommen, steht auf so einer Plakatwand der Ablauf. Also der erste Gang ist zur ersten Person, die Person in Empfang nimmt und den Namen rausschreibt, den Auftrag und so weiter rausschreibt. Und dann der nächsten Person, die nochmal erklärt über Haftung und die Hausordnung. Und die dritte Person, die sitzen alle zu dritt neben einem Tisch, nochmal ein bisschen nachhört, was fehlt denn da eigentlich? Wo ist das Problem? Das weiß vielleicht derjenige, der es benutzt hat, am besten, wo der Fehler stecken könnte, damit der Reparateur schon einen gewissen Anhaltspunkt hat, wo er nachschauen kann. Und dann haben wir natürlich einige Kommunikateure, sage ich jetzt, da gehöre ich auch dazu, dass man der Kommunikateur die Person sucht, die vielleicht hinten im Café sitzt und vorführt, aha, sie sind ja zu weit. Die Person, die er besucht, hat ja auch eine Nummer und geht dann zu diesem Tisch, wo repariert wird. Genauso ist es auch mit den Büchern. Es läuft auch so in dieser Reihenfolge.
Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, man kommt da nicht sofort dran. Das ist auch dann der Sinn des Cafés, dass man da eine Wartezeit hat, die man sinnvoll überbrücken kann.
Ja, also wir wollen ja nicht, dass die Leute da hinten sitzen und wie beim Arzt warten, bis sie dran sind, sondern wir haben auch ein paar Auflockerungsgeschichten, die auch durch Eigeninitiative entstanden sind. Jemand hat mal einen Spieltisch gemacht, da wurde sogar Schach gespielt. Eine andere Variante ist, dass plötzlich eine Frau kam, der mir helfen konnten bei der Reparatur. Das war eine Afrikanerin. Die Sprache war hervorragend Deutsch. Wir konnten ihr das Gerät reparieren und sie fragt anschließend, kann ich euch auch unterstützen? Die Rückfrage war, ja, was können Sie denn? Es stellt sich heraus, sie war Krankenschwester. Und dann kommt sie jetzt immer und macht in dieser Ecke, wo die Leute sitzen, Puls- und Blutdruckmessungen. Und das fördert wiederum die Kommunikation.
Wir haben auch Besucher, die nur wegen diesem sozialen Kontakt kommen, zumindest ist es unser Eindruck. Es kommen auch viele, die dann an irgendeinen Tisch wandern und da zuschauen, was da gerade gemacht wird. Das ist eben die soziale Komponente, für die das Café steht, dass man auch ins Gespräch kommt.
Also vielleicht sogar fast noch wichtiger als die Reparatur selber.
Zusätzlich auf jeden Fall. Auch das etwas, was man normalerweise beim Dienstleister nicht bekommt.
Herr Schmidt, also wenn ich früher eine Nummer bekomme, wenn ich das recht verstanden habe, komme ich dann aber auch nicht unbedingt sofort dran, oder?
Nein, das hängt ein bisschen ab, weil wir ja verschiedene Kategorien haben, wie Elektrik, wie Kleidung. Also es kann durchaus ein Besucher, der ein Buch zu reparieren hat, eher dran kommen, weil halt da Freiraum ist, als wie jemand, der mit einem elektrischen Gerät kommt.
Es ist auch so, dass jeder von den Reparateuren natürlich auch eine besondere Spezialität hat. Also der eine kann besser elektronische Sachen, der andere kann besser mechanische Sachen. Dass das den Reparateuren durchaus auch im Freiraum gelassen wird, selber zu entscheiden, was nehme ich jetzt. Vielleicht auch, wie ich habe jetzt gerade was wahnsinnig Kompliziertes gemacht in der letzten Stunde und jetzt nehme ich mir was etwas, das ein bisschen einfacher ist. Also es ist nicht streng nach Nummer.
Gibt es auch so einen ersten Augenschein, wo man sagt, geht oder geht nicht oder wird erstmal generell probiert?
Also ich schließe jetzt mal von mir auf andere und auch aus den Gesprächen mit meinem Sohn und meinem Mann. Man sieht manchen Geräten schon an, wenn sie es hinter sich haben. Es wird aber normalerweise nicht gleich gesagt, nein, das ist kaputt, das machen wir nicht mehr. Das ist so kaputt, dass es nicht mehr zu reparieren geht. Sondern genau dann entspinnt sich eben das interessante Gespräch, warum geht es nicht mehr zu reparieren. Also der Klassiker ist zum Beispiel, wenn billige Geräte komplett verklebt und nicht mehr verschraubt sind oder mit so abstrusen Schrauben zugeschraubt sind, dass man sie nicht mehr öffnen kann. Das heißt, diese Entscheidung der Industrie, die Reparatur extrem zu erschweren. Und da kommen dann diese Gespräche, dass man sagt, schauen Sie, das können wir jetzt nicht machen. Eigentlich könnte man, aber wir kriegen das Gehäuse gar nicht auf oder nur mit Beschädigungen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals gesagt hätten, das geht gar nicht und den Kunden sofort wieder weggeschickt hätten.
Wir können natürlich nicht alles reparieren. Wir haben also eine gewisse Erfolgsquote, dass wir gut 50% reparieren. Und das tun die anderen Dinge eben nicht. Wobei man eben sagen muss, wenn so ein Gerät, kann man ja nicht sofort sagen, das geht nicht, sondern es dauert oft eine halbe Stunde bis eine Stunde. Das muss ja auseinandergebaut werden, bis man sagen kann, ja, es tut uns leid, es geht nicht. Also auch das können wir den Besuchern dann sagen, es tut uns leid, aber wir haben uns Mühe gegeben, es geht halt nicht mehr. Aber dann sind auch die Besucher zufrieden. Die sagen dann, jetzt weiß ich endlich, dass ich es wegwerfen kann.
Und es ist eben, Frau Meier, diese Kommunikation entstanden, die wir jetzt auch schon gesagt haben, die im Café so wichtig ist, dass man sich begegnet, vielleicht auch, dass man Menschen trifft, die man so nie getroffen hätte. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, ja, ich mache auch deswegen mit, einfach um diese Begegnung mit Menschen zu haben? Vielleicht erzählen die was aus ihrem Leben, vielleicht haben sie auch niemand anders, dem sie es erzählen können. Erleben Sie das auch so?
Auf jeden Fall. Also das ist für mich eine der Hauptantriebsfedern, dahin zu kommen, nicht nur die Kommunikation mit den Kollegen vom Repair Café selber, sondern eben auch mit den Besuchern, weil ich muss ja sagen, ich habe in meinem täglichen Arbeitsleben immer mit kaputten Büchern zu tun. Das heißt, das ist für mich nichts Besonderes, sondern die Menschen, die kommen, sind für mich was Besonderes. Und die Hemmschwelle, ins Repair Café zu kommen, sollte niedriger sein, als die Hemmschwelle, zu einem bezahlten Dienstleister zu gehen. Und das heißt, da kommen ganz andere Menschen. Wir haben jetzt mittlerweile schon Kinder aus der Nachbarschaft, die ihr Spielzeug bringen, alleine, unbegleitet. Wir haben ältere Leute, die einen Mixer mitbringen, der schon bestimmt 40, 50 Jahre auf dem Buckel hat. Bei den Büchern ist es auch ganz besonders. Die Bücher leben mit den Menschen, gerade die zwei Kategorien Kochbücher und Kinderbücher. Und mir dann viele Leute eben erzählen, warum sie an diesem Buch so hängen. Die Zeit ist in meiner eigenen Werkstatt nie, weil ich dann natürlich auf den Pfennig schauen muss. Aber diese 3 Stunden im Monat habe ich es nicht eilig. Und die Kundschaft sitzt ja neben mir, während ich das repariere oder macht sogar mit. Und da ergeben sich ganz anders, qualitativ ganz andere Gespräche.
Das heißt, es sind nicht nur die rein Umweltbewussten, die kommen, sage ich jetzt mal, sondern auch Menschen, die vielleicht von ihrem sozialen Leben her vielleicht ein bisschen einsam sind oder tatsächlich auch darauf angewiesen sind, auf diesen Dienst, weil sie sich jetzt nicht unbedingt ein neues Radio, einen neuen Plattenspieler, eine neue Stereoanlage leisten können?
Also das sicherlich auch, aber ich würde mir schon auch wünschen, dass alle anderen kommen, weil dieses Problem dieser Nutzungsgeschwindigkeit, die wir in unserer Welt entwickelt haben, ja alle betrifft. Und zwar genau die Leute, die eigentlich genug Geld haben, sich andauernd neue Dinge zu kaufen. Ich sage jetzt einfach mal, jemand aus der Kriegsgeneration, der kommt wahrscheinlich nicht auf die Idee, sich alle 2 Jahre einen neuen Fernseher zu kaufen. Oder ein Kind hat ja gar nicht das Geld, sich jedes Jahr ein neues ferngesteuertes Flugzeug zu kaufen. Das heißt, diese Personen sind nicht die, die diese Müllberge produzieren, sondern es sind genau die anderen. Und die wollen wir eigentlich auch erreichen. Zu sagen, kauft qualitativ hochwertige Sachen, dann habt ihr länger was davon. Dann ergibt sich diese Müllproblematik nicht in dem Sinne und dann gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld aus, worüber ich ein bisschen mehr nachdenke, ob ich den Milchaufschäumer wirklich brauche.
Und Herr Schmidt, wenn ich komme ins Repair Café und ich habe was übrig, kann ich das natürlich auch da lassen als Spende.
Ja, natürlich. Grundsätzlich heißt es so, wir reparieren kostenlos. Jeder, der irgendwie das Gerät gerichtet bekommt oder auch nicht, der will irgendwie was abgeben. Der will sich irgendwie dankbar zeigen. Und deswegen haben wir auf den Tischen so Sparschweinchen aufgestellt, wo jeder was reinschmeißen kann. Das wird auch nicht kontrolliert, so viel er will. Und das gibt uns zusätzlich ein bisschen Mittel, um Dinge, die wir brauchen, kaufen zu können.
Wenn Geräte, und das betrifft jetzt gerade die elektrischen Geräte, wenn Ersatzteile gekauft werden müssen und wir haben die nicht vorrätig, also Kleinteile haben wir natürlich vorrätig, aber größere oder sehr spezielle Sachen nicht, dann geben wir entweder die Empfehlung, was der Besucher kaufen kann und beim nächsten Mal mitbringen, sodass es eingebaut werden kann, oder aber wir bestellen das und diese Ersatzteile muss der Besucher dann natürlich selber bezahlen. Aber so kleine Sachen wie neuen Stecker, 20 cm Kabel, das haben wir vorrätig, aber manchmal gibt es halt einfach spezielle Dinge und die müssen dann bezahlt werden.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Manuel Rauch. Bayern ist ein reiches Land. Es gehört nach wie vor zu den Spitzenreitern in Deutschland und Europa. Bei der Zahl der Kinder ist das aber nicht so. Da zählen Bayern und Deutschland zu den Ärmsten. Wir sind das Land mit der weltweit zweitgeringsten Geburtenrate. Wieso das so ist und was man dagegen tun könnte, das will am 17. November ein familienpolitisches Seminar der Hans-Seidel-Stiftung klären. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit der Frage, was ist uns Familie wert? Die Teilnahme kostet 25 Euro für Mitglieder. Kurz vor Weihnachten noch einmal innehalten, das will die Kommission Spiritualität und lädt alle Interessierten Mitte Dezember zu einem Adventswochenende in den Ruperti-Winkel nach Teisendorf ein. Die Teilnehmer werden dem Weihnachtswunder mit Geschichten, Liedern und Basteleien auf die Spur gehen. Anmeldeschluss ist der 9. November. Ebenfalls in Teisendorf findet Anfang Januar das Großeltern-Enkel-Wochenende statt. Das Wochenende soll Freude und Erholung bringen. Es wird gemeinsam gewandert und gespielt, gebastelt und gemalt. Die Kommission 60+ freut sich auch, wenn Musikinstrumente mitgebracht werden. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist online auf der Homepage des Kolping-Diözesanverbandes möglich. Und alle Tipps können Sie auch nochmal in Ruhe nachlesen auf münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Wer ins Repair Café geht, der lernt, Gegenstände wieder mehr wertzuschätzen und achtsamer mit ihnen umzugehen. Das haben wir jetzt heute in der Kolpingstunde schon mal gelernt. Und natürlich kriegt er auch Know-how an die Hand, wie man die alte Nähmaschine oder das liebgewonnene Küchenradio doch nochmal zum Laufen bringt. Georg Schmidt und Bettina Meyer engagieren sich ehrenamtlich im Repair Café in Rosenheim. Und das mit großem Erfolg, denn gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlichen bekommen sie jetzt den Umweltpreis der Stadt Rosenheim. Herr Schmidt, mal ehrlich, hat die Auszeichnung Sie überrascht?
Ja, der Anruf, der mich da erreichte, das war schon eine Überraschung und hat mich aber trotzdem gefreut, dass die an uns denken. Ich sehe das ja auch so, weil da die Idee unterstützt wird, nicht wegwerfen gegen die Wegwerfgesellschaft und es gleichzeitig eine Anerkennung ist für die Leute, die bei uns da ehrenamtlich mitarbeiten. Also es haben sich eigentlich alle gefreut und wir werden das dann im 2. Oktober im Rathaus, diese Feier, genießen. Hoffentlich haben möglichst alle Zeit dazu kommen.
Und für Sie, Frau Meyer, wie haben Sie es aufgenommen mit dem Umweltpreis? Spornen Sie das jetzt noch weiter an?
Anspornen ist vielleicht falsch gesagt. Es freut mich sehr, dass es zur Kenntnis genommen wird. Ich finde, es sollte viel mehr solche Kreise geben und es sollte eben in die Gesellschaft getragen werden. Wenn man sich überlegt, wir kleines Repair-Café in Rosenheim, wenn wir sagen, wir reparieren an so einem Abend, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 10 elektrische Geräte, die sonst auf den Müll gewandert werden. Was da an Energie und an Ressourcen drinsteckt, die ja immer noch nicht zu 100% recycelt werden und das wahrscheinlich auch nie werden können, dann sind es 10 Geräte, die wir gerettet haben und die dann vielleicht noch einige Jahre Leben vor sich haben. Ich finde, das ist durchaus eine Würdigung wert.
Und vielleicht auch, Herr Schmidt, eine Ermutigung, jetzt nochmal darüber nachzudenken, was man im Repair Café noch optimieren könnte. Gibt es Pläne für die Zukunft? Oder sind Sie erstmal zufrieden? Jetzt läuft es gut, das hat uns so der Preis bestätigt.
Also grundsätzlich sind wir zufrieden, weil es ja gut läuft und das natürlich abhängt, dass unsere Leute alle so intensiv mitmachen. Ist eine tolle Gemeinschaft geworden. Ganz neu ist jetzt, dass wir, das war eine Idee von unserem Fahrradspezialisten, der gesagt hat, wir könnten doch auch Fahrradspenden annehmen. Die Idee war zunächst, über den Wertstoffhof in Rosenheim das zu machen. Das geht nicht, weil die Räder, die da mal da drin sind, die kann man nicht mehr rausnehmen. Also machen wir das jetzt selber. Seit dem letzten Repair-Café im September nehmen wir auch Fahrradspenden an, die wir so gut reparieren, dass man sie dann kostengünstig wieder weitergeben kann. Und siehe da, beim letzten Mal sind schon 7 Fahrräder gespendet worden. Das geht so weiter, dass wir diese Spenden nachher noch bis zum Ende des Jahres laufen lassen. Die werden bei uns untergestellt und ich werde dann auch wieder entsprechenden Pressebericht, dass man jetzt die Fahrräder auch abgeben. Die Leute können sich an uns wenden und an diesen Abenden des Repair-Cafés können die Fahrräder bei uns dann abgeholt werden und sind dann auch verkehrssicher.
Also da freuen sich viele schon auf das nächste Repair-Café. Wann wird es stattfinden, Herr Schmidt?
Das ist am 4. Oktober. Also immer jeden ersten Donnerstag im Monat.
Auch mit Ihnen, Frau Meyer?
So Gott will. Ich hoffe doch sehr.
Dann wünschen wir Ihnen wieder viel Erfolg im Repair-Café in Rosenheim und sagen auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Umweltpreis der Stadt Rosenheim, den Sie jetzt bekommen werden. Danke an Sie beide, Frau Meyer und Herr Schmidt, dass Sie heute ins Studio gekommen sind und uns das Repair Café in Rosenheim vorgestellt haben. Herzlichen Dank.
Ja, wir danken auch.
Die Sendung können Sie wie gewohnt auch noch einmal nachhören in unserem Podcast-Angebot auf münchner-kirchenradio.de. Die nächste Kolpingstunde, die kommt dann am 28. Oktober. Bis dahin sage ich Servus und machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.